Die Steuererhebung bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist abhängig von der Höhe des Vermögens und vom Verwandtschaftsgrad. EhepartnerInnen und eingetragene LebenspartnerInnen haben einen Freibetrag von 500.000 Euro, den sie steuerfrei erben. Für Kinder beträgt er 400.000 Euro, für Enkel 200.000 Euro. Für Freunde und Bekannte liegt er bei 20.000 Euro. Alles, was über die Freibeträge hinausgeht, muss besteuert werden. Dazu gibt es drei Steuerklassen mit Steuersätzen zwischen 7% und 50%. Zur Steuerklasse 1 zählen EhepartnerInnen und eingetragene LebenspartnerInnen sowie Kinder. In der Steuerklasse 2 finden sich zum Beispiel Geschwister und Geschwisterkinder, Schwiegereltern und geschiedene EhegattInnen und in der Steuerklasse 3 alle übrigen. Wer zum Beispiel in der Steuerklasse 1 ist und über den Freibetrag hinaus bis zu 75.000 Euro erbt, zahlt 7% Erbschaftssteuer. Bis 6 Millionen Euro sind es 19% und bei über 26 Millionen Euro 30%. Zum Vergleich, in der Steuerklasse 3, also zum Beispiel bei Freunden der verstorbenen Person, sind es bis zu 75.000 Euro 30% Erbschaftssteuer und bei über 26 Millionen Euro 50%. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer hat noch eine Besonderheit. Mit ihr kann eine Person noch zu ihren Lebzeiten ihren Besitz an ihre Nachkommen verschenken. Die Freibeträge bleiben die gleichen und können sogar alle 10 Jahre neu genutzt werden.
Das ist in etwa die Info, die man auf Internetseiten von Banken und Sparkassen findet. Und bevor wir zu einem der Hauptkritikpunkte an der Erbschafts- und Schenkungssteuer kommen, nämlich die mangelnde Besteuerung von Betriebsvermögen, die Frage an Alfred Eibel von Attac: Wie sind die geschilderten Freibeträge, die drei Steuerklassen und die Höhe der Steuersätze zu bewerten? Und wie auch, ganz wichtig, die Möglichkeit, dass man im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer alle 10 Jahre seinen Nachkommen einen Teil seines Besitzes steuerfrei schenken kann?
Das Problem bei der Erbschaftssteuer ist, dass wenn man sich zum einen nur die Steuertabelle anschaut, dass das eine sehr ordentliche und akzeptable Steuertabelle ist. Das heißt, die Steuertabelle realisiert genauso, wie es sein soll. Je höher die Schenkung, umso höher die Fähigkeit, auch Steuern zu zahlen. Von daher, je höher die Schenkung, umso höher ist der Steuersatz, der zu zahlen ist. Das ist die eine Komponente der Steuertabelle. Und die zweite Komponente der Steuertabelle ist, je näher die familiären Bindungen sind, umso niedriger auch der Steuersatz. Also die Schenkung oder Vererbung zwischen nahen Familienangehörigen wird niedriger besteuert als das Verschenken oder Vererben an fremde Personen, die nicht so nahe stehen. Das ist eigentlich vom Ansatz her im ersten Blick ganz okay. Man wundert sich dann, wenn man sich die Daten des Statistischen Bundesamtes ansieht und die sagen dann ganz was anderes, spiegeln eine ganz andere Wirklichkeit wider, weil da ist es dann so, dass je höher die Schenkung ist, umso niedriger werden die Steuersätze entgegen der Steuertabelle, sodass wir die Situation haben, dass Schenkungen über 20 Millionen, also das ist ein Bereich, wo sehr viel Vermögen verschenkt wird, dass da die Steuersätze in der Größenordnung von Jahr zu Jahr schwankt, es etwas zwischen 1% und 2% sind. Ja? Also wie gesagt, wir haben eigentlich in dem Bereich Steuersätze, die in der Größenordnung zwischen 30% und 50% liegen. Aber nicht mal ein Zehntel davon wird realisiert, sondern wir sind in einem Bereich von 1-2%, also sehr, sehr marginal. Und wenn man sich anschaut, was denn dann dahinter steht, da sind wir genau bei der Entwicklung, dass es heißt, wenn es um das Verschenken und Vermögen von großen Besitztümern geht, und das sind in der Regel Unternehmen, dann gibt es in diesem Steuergesetz Sonderregelungen für die Superreichen, die dazu führen, dass eben diese Schenkungen und Erbschaften kaum besteuert werden. Wir haben dann beim Erbschafts- und Steuergesetz noch eine zweite Komponente, die sogenannten Freibeträge. Auch da ist es so, je näher die Verwandtschaftsverhältnisse, umso höher die Freibeträge. Aber eine relevante zweite Komponente gibt es, dass diese Freibeträge alle 10 Jahre neu genutzt werden können. In der Regel ist es ja so, dass jeder Durchschnittsmensch, wenn schon, dann vielleicht einmal im Leben eine Erbschaft hat, und dann sind Erbschaften und Schenkungen, die über diesen Freibeträgen liegen, zu versteuern. Wenn wir aber von reichen Menschen reden, dann haben wir folgende Situation, dass das neugeborene Baby von reichen Menschen zur Geburt schon die ersten Schenkungen erhält. nämlich von den Eltern jeweils 400.000, sind 800.000 und dann für Großeltern nochmal was. Das heißt, zur Geburt kommt schon die erste Million steuerfrei als Schenkung. Und zum 10. Geburtstag kommt die nächste Million und zum 20. die nächste Million. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir zwar relativ kleine Freibeträge haben, die bei Einmalungen, Schenkungen dann ja schon schnell zu einer Besteuerung führen. Aber wenn ich großes Vermögen habe, das ich aufteilen kann, dann führt es dazu, dass bei reichen Menschen 5 Millionen ohne weiteres steuerfrei übers Leben hinweg zu verschenken sind. Und deswegen unsere klare Forderung, diese 10-jährige Wiederholung oder Freistellung oder Neugenerierung der Freibeträge abschaffen. Und jeder Person, jedem Menschen soll ein bestimmter Freibetrag zustehen, einmal im Leben. Und was darüber hinausgeht, das soll dann eben besteuert werden.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wer hat sich denn das mit dieser 10-Jahres-Regelung überlegt? Wie lange gibt es denn diesen Passus schon?
Den gibt es schon sehr lange und ist auch immer wieder angegriffen worden oder kritisiert worden. Aber bisher hat die Lobby dieser reichen Menschen immer geschafft, das zu verhindern. Und dann gibt es eben die entsprechenden Gutachten von ehemaligen Bundesverfassungsrichtern, die dann genau darauf hinweisen, dass das alles das Tollste ist, was wir hier haben.
Mir wäre noch wichtig, die allermeisten haben mit der Erbschaftssteuer gar nichts zu schaffen. Also die meisten Erbschaften, die sozusagen Otto Normalverbraucherinnen und Verbraucher bekommt, sind unterhalb der Freibeträge von Eltern, von nahen Verwandten. Wenn es ein Heim ist, in dem die Eltern selber wohnen, ist das sowieso auch steuerfrei. Also alles gar kein Thema. Und dann tun die Reichen immer so, als ginge es doch darum, die Arbeitsplätze zu sichern. Und dann tun sie so, als ginge es irgendwie um den Handwerksbetrieb, um das Familienunternehmen, um die Ecke. Aber das ist auch Unsinn. Die Profiteure dieser Regelungen sind echt die Superreichen. Das sind Eigentümer von Unternehmen, die Milliarden wert sind. Und man muss sich auch klar machen, auch große Aktienpakete, die laufen dann unter dem Label Betriebsvermögen. Ja? Also die Superreichen dieser Republik sind von der Erbschaftssteuer weitgehend freigestellt und es gibt keine ernstzunehmende Begründung dafür, außer dass sie nicht zahlen wollen und dass sie genug Lobbymacht haben, um das auch durchzusetzen.
Vielleicht kann ich hier gleich anknüpfend nochmal ein besonders eklatantes Beispiel bringen für diese Situation. Vor 2 Jahren hat Friede Springer, ihres Zeichens Haupteigentümerin des Springer Verlages, an ihren Manager, an dem Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlages ein kleines Geschenk gemacht. Ein kleines Geschenk in der Höhe von 1 Milliarde Euro. Und diese 1 Milliarde Euro hätte eigentlich, wenn man jetzt wieder diesen Blick in die Steuertabelle wirft, die ich vorher angeschnitten habe, mit 50% versteuert werden müssen. Das heißt, der deutsche Staat hätte sich über eine Erbschaftssteuer oder beziehungsweise in diesem Fall eine Schenkungssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro freuen können. Aber siehe da, aufgrund Sonderregelungen für Schenkungen mit im Zusammenhang mit Unternehmensbesitz ist der deutsche Staat leider völlig leer ausgegangen, weil es aufgrund von Sonderregelungen möglich ist, Schenkungen in diesem Volumen, also wir reden hier über eine lockere 1 Milliarde Euro, an der Steuer vorbei zu schleusen. Wobei an der Steuer vorbei zu schleusen der falsche Begriff ist. Es ist alles rechtlich ordentlich abgewickelt worden. Es waren keine Steueroasen im Hintergrund. Es wurde nichts getrickst, sondern unser Schenkungssteuergesetz ist so angelegt, dass die Übertragung von größeren Unternehmensanteilen so gestaltet werden kann, dass keine Steuern gezahlt werden müssen.
Das heißt, Forderung, Sonderregelungen abschaffen.
Klare Forderung, diese Sonderregelungen dienen absolut nur, Vermögensbesitz weiterhin konzentriert zu halten und haben mit einer Steuerpolitik, die eben nach Leistungsfähigkeit besteuert, absolut nichts zu tun. Hier geht es einfach um Machterhalt und Vermögenserhalt von großen Kapitalkonzentrationen.
Ralf Krämer?
Da, wo vielleicht tatsächlich Erben sagen, okay, es geht hier um Unternehmen und wir wollen da nicht das Geld rausziehen, um Steuern zu zahlen, da gibt es dann sicherlich die Möglichkeit von Stundungsregelungen, dass das also über mehrere Jahre sozusagen abbezahlt wird. Oder es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen, dann wird die Steuer eben dadurch beglichen, dass vielleicht ein gewisser Anteil an dem geerbten Unternehmen in irgendeine staatliche Treuhand sozusagen übertragen wird, um dann nicht das Geld rausziehen zu müssen aus dem Unternehmen. Also gibt es genug Möglichkeiten, um eine gerechte Besteuerung durchzusetzen, ohne in irgendeiner Stelle Unternehmen und Arbeitsplätze zu gefährden.
Es werden ja jedes Jahr ganz hohe Milliardenbeträge vererbt. Da wäre also was zu holen, sage ich mal. Wäre eine Reform der Erbschaftssteuer ein wichtiger Baustein für eine Umverteilungspolitik oder der wichtigste überhaupt? Vielleicht Axel Trost von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik?
Das ist ein ganz wichtiges Instrument, wobei man schon sehen muss, dass eben durch vorgezogene Schenkungen auch ein Teil der normalen Erbschaften vorgezogen worden sind, weil man eben Angst hatte, dass das Gesetz verschärft werden könnte. Also insofern, das ist schon eine Funktion, wirklich in den Bereich leistungsloses Einkommen hineinzugehen, dass man versucht, eine gewisse Egalisierung eben auch durch eine massive Erbschaftssteuer mit herbeizuführen. Die müsste dann aber eben anders ausgestaltet sein, als das bisher der Fall ist.
Also insbesondere, solange wir keine Vermögenssteuer haben, ist es natürlich dann wichtig, dass wir beim Übergang zwischen den Generationen dann wenigstens dazuschlagen und für ein bisschen mehr Gleichheit sorgen. Es ist ja völlig paradox, dass wenn ich eine Wohnung erbe, dann muss ich unter Umständen Erbschaftssteuer zahlen. Wenn ich 400 Wohnungen erbe, dann muss ich in der Regel keine Erbschaftssteuer zahlen. Also das sollte so, glaube ich, nicht weitergehen.
Wobei die eine Wohnung, das macht jetzt, finde ich, ein falsches Bild. Wenn jemand eine Wohnung erbt, muss er oder sie normalerweise auch keine Erbschaftssteuer zahlen. Es sei denn, man ist mit dem Erblasser praktisch gar nicht verwandt.
Und deswegen nochmal der Hinweis, dass eben der Unterschied zwischen der ein oder zwei Wohnungen und den 400, dass das nicht verfassungskonform sein kann. Und deswegen nach wie vor die Forderung, dass bei der Frage Vererbung von Betriebsvermögen eine Reform her muss, die solche Schlupflöcher eben unmöglich macht.